mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Semantik und Kybernetik und kybernetische Modelle des menschlichen Hirns. In dieser Woche senden wir mehrere Vorträge rund um das Themenfeld Kybernetik. Gestern ließen wir Professor Norbert Wiener zu Wort kommen, der die Vortragsreihe jetzt fortsetzen wird. Professor Wiener verfasste das Manuskript, das hier verlesen wird, 1958 in Minneapolis, USA. Wiener gilt als Vater der Kybernetik. Er lebte von 1984 bis 1964 und entwickelte maßgeblich die Informationstheorie mit.
Ein zentraler Punkt aller menschlichen Kommunikationen ist unsere Fähigkeit, wertvolle Arbeit zu leisten mit einem Vokabular und einer Gruppe von Begriffen, die bis jetzt noch nicht präzisiert worden sind. Ich möchte keine Beispiele dafür anhäufen, aber Biologie und Psychologie sind voll davon. Weder die Termini der darwinistischen Evolutionstheorie noch die der Freudschen Psychologie sind solcher exakten Begrenzung fähig wie die Termini der Mathematik oder der mathematischen Physik. Nichtsdestoweniger ist es vollständig klar, dass auf diesen beiden Forschungsgebieten Aussagen gemacht werden können, die auf exakten Bezeichnungen beruhen. Ein bedeutendes Problem der Semantik ist das des effektiven Gebrauchs von Begriffen und Worten, die anstatt genauestens definiert zu sein, nur in unscharfer Weise verwendet werden. Hier wird es notwendig, einiges vom Standpunkt des logischen Positivismus zu übernehmen. Wir können die Frage, wie Termini gebraucht werden sollten, nicht scharf trennen von der Frage nach dem tatsächlichen Gebrauch der Termini. Mit anderen Worten, die Anwendbarkeit einer exakt bezeichneten, aber nicht vollkommen scharf abgeschlossenen Aussage oder Klassifikation hängt ab von der tatsächlichen Verwendung dieser Aussage oder Klassifikation durch Menschen, denen man im Allgemeinen auf dem betreffenden Gebiet Kompetenz zusprechen würde. Dies impliziert, dass derartige Termini statt einer exakt definierten Bedeutung eine gewisse Anzahl von Bedeutungen haben, auf die sie mehr oder weniger anwendbar sind, und dass sie anstelle einer scharf definierbaren Bezeichnung etwas besitzen, was sich in eine statistische Reihe von Bezeichnungsgewohnheiten gliedern lässt. Ähnlich den meisten anderen Problemen der modernen Wissenschaft kann das Problem der Semantik also nicht länger eine rein deduktive Form haben. Vielmehr muss seine Behandlung dem statistischen oder wesentlich induktiven Element Rechnung tragen, das für unser Zeitalter so charakteristisch ist. Die Bedeutung eines Wortes darf nicht abstrakt begriffen werden. Sie muss betrachtet werden vom Standpunkt der aktiven Handlung aus, auf welche dieses Wort zielt, nicht allein im individuellen Hörer, sondern in einer ausgewählten Gesamtheit von Hörern, wie etwa die Gesamtheit von Menschen, die auf einem bestimmten Gebiet wissenschaftlich kompetent oder in künstlerischer Hinsicht angesprochen sind. Die Logik, die den durch solche Worte ausgedrückten Begriffen angemessen ist, enthält zu einem wesentlichen Teil wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen. Diese Entwicklung der Semantik spiegelt sich in der veränderten Haltung der gegenwärtigen Entwicklungsphase der Sprachwissenschaften und der Literatur wider. In früheren Perioden setzten es sich die Philologen besonders zum Ziel, Normen dafür zu entwickeln, wie eine Sprache eigentlich gebraucht werden sollte. Diese Bemühungen waren oft fruchtbar in dem Sinne, dass eine verfeinerte Sprachform und verfeinerte literarische Maßstäbe hervorgebracht wurden, die für den Ausdruck wohldurchdachter und subtilster Ideen tauglich waren. Andererseits führte jenes Übergewicht von »Sprache, wie sie sein sollte« oder wie sie nach Meinung der Grammatiker oder Akademiker sein sollte, im Verhältnis zu der tatsächlichen Konfiguration der Sprache, wie sie ist, zu einer frustrierenden Trennung der Letzteren als eines geeigneten Instrumentes für den Ausdruck höherer Dinge von der Sprache des einfachen Mannes oder vielleicht sogar von der des Gelehrten in den Augenblicken, in denen er nicht bewusst als Gelehrter auftritt. Das klassische Latein und Griechisch und das klassische Sanskrit stellen Triumphe der Grammatiker in der Entwicklung einer den höchsten intellektuellen und emotionalen Anstrengungen angemessenen Sprache dar. Auf die Dauer jedoch verursachte der Erfolg dieser Bemühungen um die Grammatik einen Riss zwischen dem Buchlatein und dem Latein des Durchschnittsrömers, zwischen dem Griechischen des byzantinischen Hofes und dem Griechischen, das die Bauern des Peloponnes sprachen, zwischen dem Sanskrit der Brahmanen und den Prakrit-Sprachen der alltäglicheren Figuren des indischen Theaters. Dieser Prozess führte entweder zum Auftauchen neuer literarischer und grammatikalischer Maßstäbe dort, wo ursprünglich Volkssprache war, oder, was weit schlimmer ist und was sich im modernen Griechischen ereignet hat, zu einer dauernden Spaltung zwischen einer überbyzantinisierten Literatursprache und der beinahe ungeschriebenen Sprache der gewöhnlichen Unterhaltung. Ich habe diese Fakten erwähnt, um das Neuartige in der gegenwärtigen Haltung des Sprachwissenschaftlers zu zeigen. Der gegenwärtige Sprachwissenschaftler bemüht sich immer weniger darum, Normen aufzustellen und immer mehr darum, über den tatsächlich konstatierbaren Gebrauch der Sprache zu berichten. Jene primitiven Sprachen, die kürzlich von einigen sowohl hinsichtlich der Linguistik als auch der Anthropologie kompetenten Gelehrten niedergeschrieben worden sind, wurden mit größerer Aufmerksamkeit im Blick auf die tatsächlich bestehenden semantischen Kategorien aufgezeichnet und mit viel geringerer Neigung dazu, diese Sprachen in eine quasi europäische oder quasi lateinische Form umzugießen. Dies alles empfiehlt die Semantik von einem kybernetischen, halbmechanischen Gesichtspunkt aus anzugehen. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass dieser mechanische Gesichtspunkt die einzige Zugangsmöglichkeit zu semantischen Problemen eröffnet oder gar, dass er hinreichend ausgebildet sei, um für uns bei konkreten semantischen Problemen von übermäßig praktischem Wert zu sein. Dennoch möchte ich Ihnen zur Konsolidierung unserer Ideen über diese Fragen dringend empfehlen. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachten wir den lebenden Organismus als eine Struktur von Inputs und Outputs, von Eingaben und Ausgaben, wie diese Begriffe in der kybernetischen Technik übersetzt werden, oder, in bloß annähernder Umschreibung, von Reizen und Reaktionen. Bestimmte Eindrücke auf die Sinnesorgane eines solchen Organismus führen zu bestimmten Modi des Verhaltens. Die Korrelation zwischen Inputs und Outputs muss als statistisch betrachtet werden. Diejenigen Inputs, die wir als zu einer bestimmten Klasse gehörend betrachten wollen, rufen eine Verteilung wechselnder Outputs hervor, von denen jede Reihe ihre eigene statistische Wahrscheinlichkeit hat. Das trifft zu, wo wir so relativ einfache Probleme wie die Reaktion etwa des Wimpernschlagens eines einzelligen Organismus auf die Wassertemperatur und wo wir die weit komplizierteren Reaktionen eines höheren Organismus, wie etwa einer Biene oder eines Affen oder des Menschen, betrachten. Unter diesem Aspekt kann ein Wort als ein Typus einer Handlung betrachtet werden. Es ist ein höchst begrenzter und formalisierter Typus von Handlung, ist aber nichtsdestoweniger ein möglicher, effektiver Aktionsmodus. Und es ist nicht nur ein Aktionsmodus. Es kann vielmehr im selben Zusammenhang ein Reiz sein, der entweder den Handelnden, der diese Aktion vollzieht, oder andere gleichartige oder verschiedenartige Individuen zu einer weiteren Folge von Handlungen führt. Jenes Wort stellt also einen wichtigen vermittelnden Schritt dar in einem individuellen oder sozialen Aktionsprogramm, einen Schritt, der zuletzt zu weiteren Aktionen von vielleicht nicht verbalem Charakter führen mag und tatsächlich führt. Es liegt genau in seinem Formalismus, dass die verbale Aktion und der korrelative verbale Reiz einen extremen Typus von vermittelnder Aktion zwischen dem ersten Reiz und der endgültigen Ausführung darstellen und in gleicher Weise einen vermittelnden Typus des Reizes für weitere Aktionen. Höchst charakteristisch für Worte als eine Form vermittelnder Aktion ist die breite Reihe von Handlungen und Reizen, die als einander im Wesentlichen äquivalent angesehen werden können. Wir machen zum Beispiel einen sehr geringen Unterschied zwischen dem Wort als einer Tätigkeit unserer Stimmorgane und dem Wort als einer durch Muskeln hervorgerufenen Gebärde oder als einem Weg, Aktionen in quasi bleibender Form auf Papier niederzulegen. Sowohl vom Reden als auch vom Schreiben aus können sich diese Aktionen über eine umfangreiche Klasse möglicher Einzelaktionen verteilen und dennoch als einander äquivalent betrachtet werden. So kann etwa das gleiche Wort, gesprochen von einem Norddeutschen und von einem Süddeutschen, einen sehr unterschiedlichen Gebrauch der Sprachorgane in sich schließen. Dies gilt sogar für jene Elemente, die wir als Buchstaben begreifen. Der eine Deutsche gebraucht das Zungen-R, erzeugt durch den Anschlag der Zunge gegen den Gaumen, wohingegen der andere eine Aussprache des Buchstabens R verwenden kann, die zum großen Teil vom Zungenrücken und vom Zäpfchen ausgeführt wird. Der Unterschied zwischen diesen zwei Formen der Bewegung wird und muss in der Rede übersehen werden, da er gegen die Äquivalenz des Symbols und Lautes steht, die durch diese Aktionen dargestellt werden sollen. Die Schreibweise eines Wortes kann in einem weiten Spielraum variieren. Das gleiche Wort wird als das essentiell gleiche Zeichen betrachtet, ob es nun in einer gewöhnlichen Buchtype, in Fraktur oder in der gebräuchlichen Handschrift des westlichen Europas niedergelegt ist. Aber nicht nur dies. Uns allen ist die Tatsache bekannt, dass das Deutsche in Buchstaben geschrieben werden kann, die von den genannten sehr verschieden sind. Das Jiddische etwa, das offenkundig zum größten Teil eine Form des Deutschen ist, wird in hebräischen Schriftzeichen geschrieben, die von rechts nach links laufen. Trotzdem sind einfache Wörter wie Mann oder Haus in dieser Schrift durchaus als die gleichen Wörter erkennbar, die uns in lateinischer Schrift vertraut sind. Und der Gebrauch dieser Zeichen wird, wenn sie von einem Schreibsystem ins andere übertragen werden, trotz aller Unterschiede im Einzelnen keine wirkliche Verwirrung hervorrufen. Sogar unter den niederen Tieren kann dieser Klassengebrauch von Zeichen im Gegensatz zur vollen Identität der ausgeführten Bewegungen gefunden und wiedererkannt werden. Der Tanz der Biene, der die Flugrichtung zum Azimut des Ortes, wo Honig zu finden ist, in den Termini der Sonnenposition anzeigt und die Polarisationsebene des von der Sonne kommenden Lichtes, werden nicht in allen Einzelheiten identisch sein bei anderen Bienen und zu anderer Zeit. Nichtsdestoweniger wird die wesentliche Grundstruktur des ausgeführten Zeichens durch andere Bienen erkannt werden, und sie muss erkannt werden, damit diese Bienen zu einem definitiven und systematischen Aktionsmodus gelangen. Auf dies alles haben der holländische Zoologe Timbergen und andere hingewiesen. Lassen Sie mich also den Inhalt dieses Vortrages folgendermaßen zusammenfassen. Die Semantik ist das Studium der Bedeutung von Worten, die symbolische Vermittlungsaktionen sind, zwischen von außen kommenden Sinneseindrücken und den Operationen, die auf die Außenwelt hin vollzogen werden. Die Bedeutung von Worten bezieht sich auf die statistische Verteilung von entsprechenden Inputs, die zum Gebrauch des Wortes führen, und entsprechenden Outputs, die durch den Gebrauch des Wortes stimuliert werden, sogar in solchen Fällen, in denen das Input das Sensorium der einen Person betrifft, während das Output durch die reaktiven Handlungen einer anderen Person vollzogen wird. Die Brauchbarkeit von Worten als Mittler der Handlungsdynamik wird durch ihren symbolischen Charakter bestimmt, der eine beträchtliche Gruppe von Aktionen äquivalent macht, insoweit er den entsprechenden Output auf eine gegebene Verteilung in Inputs und eine große Gruppe von äquivalenten gleichwertigen Inputs ausdrückt, wenn es zu ihrer weiteren Übersetzung in die Aktion kommt. Die sich aus der semantischen Theorie entwickelnden Hauptbegriffe finden ihre angemessenste und höchste Ebene in der Kommunikation von Mensch zu Mensch. Sie stellen jedoch lediglich eine Weiterentwicklung von Begriffen dar, die bereits in der Kommunikation von Tier zu Tier und sogar von Maschine zu Maschine auftreten.
Das war unser Vortrag unter dem Titel Semantik und Kybernetik von Professor Norbert Wiener.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Hören Sie als nächsten Vortrag in unserer Reihe Dr. William Walter, einen britischen Neurologen aus Bristol. Sein Thema: kybernetische Modelle des menschlichen Hirns. Walter kam 1910 in Kansas City, Missouri, auf die Welt und starb dort 1977. Von 1939 bis 1970 wirkte er am Burden Neurological Institute in Bristol. Aus dieser Zeit stammt sein Skript für diesen Hörsaal. Er gilt als einer der Kybernetik-Pioniere. Schon als junger Mann faszinierte ihn der russische Physiologe Pawlow. Er erforschte die Alpha- und Delta-Wellen des menschlichen Gehirns und beobachtete sie während der Schlafphase. Walter dokumentierte, wie sich Delta-Wellen nutzen ließen, um Gehirntumore lokalisieren zu können. Noch bekannter wurde Walter durch einen der ersten autonomen Roboter, den er entwickelte. Dabei versuchte er näher zu ergründen, wie das Gehirn arbeitet.
Der Sinn, den Norbert Wiener dem Begriff Kybernetik gegeben hat, unterscheidet sich etwas von der Bedeutung, die Ampère vorgeschlagen hatte. Ampère hatte diesen Begriff wortgetreuer in Bezug auf die Prozesse und Mechanismen des Regierens definiert. Der Untertitel von Wieners epochemachendem Buch lautet »Wissenschaft von der Steuerung und Kommunikation bei Lebewesen und Maschine«. In den durch die Josiah Macy Jr. Stiftung veranstalteten Arbeitssitzungen wurde der allgemeinere Begriff Kybernetik präziser bezogen auf zirkuläre, kausale und mit Rückkopplung ausgestattete Mechanismen in biologischen und sozialen Systemen. In seinem kürzlich erschienenen Werk Einführung in die Kybernetik hat Ashby seine Auffassung vom Thema bestimmt als Untersuchung von Systemen, die als offen für Energiezufuhr anzusehen sind, aber als geschlossen in Bezug auf Information und Steuerung von außen. Es besteht jedoch kein Grund, diese Betrachtungsweisen des Gegenstandes voneinander zu trennen. Insofern das Verhalten einer einzelnen Maschine oder eines einzelnen Lebewesens auf Kommunikation und Wechselwirkung zwischen seinen verschiedenen Bestandteilen oder Organen beruht, kann man das Einzelwesen legitim als eine in sich geschlossene Sozietät ansehen. Die Bedingungen für Stabilisierung und Überleben solcher Systeme können mit Hilfe der gleichen Begriffe analysiert werden, die man auch auf die aus einer Anzahl komplexer Einzelwesen bestehenden Sozialsysteme anwendet. Der Gedanke, die Gesellschaft als komplexe Maschine aufzufassen, ist als solcher nicht neu, denn in der Tat ist er ja allen systematischen Versuchen zur Lösung ökonomischer Probleme implizit. Das Neue liegt vielmehr in der größeren Zuversicht, mit der man seit der Einführung moderner elektronischer Geräte Maschinen definieren und analysieren kann. Und dies gilt sowohl hinsichtlich der Bewältigung präzise gestellter Aufgaben wie zugleich der Demonstration theoretischer Erwägungen. Wie Ashby betont, hängen theoretische Bedeutung und praktischer Wert der Kybernetik nicht nur von der dabei wirksamen Übertragung von Prinzipien aus einer Wissenschaft in die andere ab, wenn dies auch häufig die auffallendste Neuartigkeit an der Sache ist. Die zentrale Bedeutung der kybernetischen Denkweise besteht vielmehr darin, dass sie eine basale Erforschung des Verhaltens aussichtsreich macht und andererseits geradezu erzwingt. Das heißt, der Kybernetiker ist gehalten, planmäßig solche Probleme in Angriff zu nehmen, denen man mit simplen Mitteln des Experiments nicht beikommt. Probleme also, in denen die jeweils aktiven Elemente weder gesteuert noch eliminiert werden können. Die elementaren Prinzipien der kybernetischen Analyse sind vor allem seit Claude Bernard und Walter Cannon, dem Physiologen, vertraut. Besonders diese beiden Forscher haben bereits vor Generationen die Reflexaktivität des Nervensystems und die homöostatische Regulation des inneren Milieus untersucht. Die Erweiterung des Gesichtsfeldes durch die Kybernetik liegt vor allem in der Einsicht in die Notwendigkeit, mehrere Systeme gleichzeitig zu untersuchen und Methoden zur Beschreibung und zur Korrelation der Funktionen unterschiedlicher Variablen auszuarbeiten. Eine den Biologen wohlbekannte Schwierigkeit, die jedoch bis vor kurzem kaum als Faktor beim Studium der Gesellschaft angesehen wurde, besteht im Vorhandensein mächtiger, nichtlinearer Operatoren innerhalb der meisten komplexen Systeme. Die Wirkungen solcher Operatoren werden in der Physiologie gewöhnlich als Schwellen bezeichnet. Dieser Begriff ist im täglichen Leben so gebräuchlich, dass man ihn leicht übersieht. Ob eine solche Schwelle aber nun bemerkt wird oder nicht, auf jeden Fall kompliziert ein derartiges Element das Verhalten jedes Systems, in dem es anzutreffen ist, enorm. Ashby hat dieses besondere Problem in seinen beiden veröffentlichten Werken berücksichtigt, aber es wird oft von denen übersehen, die die Kybernetik lediglich als ein respektables Rendezvous im ansonsten illegitimen Verkehr zwischen den Wissenschaften betrachten. Eine wesentliche Funktion der Kybernetik liegt in der Entwicklung von Methoden zur Untersuchung komplexer Wechselwirkungssysteme, die nichtlineare Elemente enthalten. Grundvoraussetzung und Hoffnung der Kybernetik besagen, dass die für diesen Zweck innerhalb des einen Forschungsgebietes entwickelten Methoden gleichermaßen Einsicht auch in Probleme anderer Forschungszweige vermitteln mögen. Man kann die besonderen Schwierigkeiten der Erforschung komplexer, nichtlinearer Systeme sehr klar am menschlichen Hirn beobachten, wo die Zahl der Elemente unter Umständen bis zu 10.000 Millionen beträgt und wo kein Experiment jemals wiederholt werden kann. Jedes Experiment am intakten Gehirn verändert unweigerlich bis zu einem gewissen Ausmaß die innere Organisation des Systems selbst. Leistung und Vorteil des kybernetischen Ansatzes liegen in der Entwicklung präziser Hypothesen, die einerseits von so hinreichendem Allgemeinheitsgrad sind, dass sie anhand der verschiedensten Probleme getestet werden können, die sich andererseits aber stets auf beobachtete Phänomene beziehen. Begriffe, die sich auf geistige Tätigkeit, verstanden als Gehirnfunktion, beziehen, können leicht in Worte gefasst werden. Dabei treten jedoch sofort semantische Schwierigkeiten auf. Die in Physiologie und Psychologie allgemein verwendeten Begriffe haben meist mehrere Bedeutungen, und die daraus resultierenden Mehrdeutigkeiten gestatten es dem Theoretiker, wenn er angegriffen wird, seinen Standort zu wechseln, ohne dass er sich dabei klar wird, dass sich damit der gesamte Charakter seiner Hypothese vollständig verändern kann. Der andere Ausweg, nämlich die rein mathematische Aussage, ist zwar sehr verlockend, hat aber den schwerwiegenden, wenn auch vielleicht nur vorübergehenden Nachteil, dass nur wenige Experimentalphysiologen über genügend mathematische Kenntnisse verfügen, um moderne algebraische und topologische Methoden zu verstehen und sie auf ihre Beobachtungen zum Zweck der Planung von Experimenten anzuwenden, die zwischen zwei Hypothesen zu wählen gestatten. Es liegt auf der Hand, dass sich in den Arbeiten von Wiener, McCulloch, Pitts, Reshevsky, Ashby, McKay, Attlee und anderen viele basale Hypothesen finden, die experimentell geprüft werden könnten. Aber es ist für den Forscher im Laboratorium immer noch sehr schwer, die von den genannten Autoren entwickelten Begriffe auf menschliche Situationen oder auf reale Sachverhalte zu übertragen. Die rein formale und mathematische Analyse aber hat sich als enttäuschend unfruchtbar erwiesen. Es scheint tatsächlich, dass die in formalen Untersuchungen entwickelten Begriffe erst dann klar verständlich und fruchtbringend werden, wenn sie in apparativen Arbeitsmodellen verkörpert sind, wie sie etwa der Homöostat und der Dams von Ashby, der Sam von McKay und die lernenden und Reizmuster erkennenden Maschinen von Attlee darstellen. Die Mathematik ist eine sehr esoterische und unnatürliche Sprache. Aber eine mathematische Idee, die sie in einem funktionierenden Modell verkörpert, scheint ebenso natürlich und wirkungsvoll wie eine Geste zu sein. Die eben erwähnten Modelle wurden aus allgemeinen Prinzipien entwickelt, und keiner ihrer Konstrukteure ist Hirnphysiologe. Ich selbst habe mich dem Problem von einem streng neurophysiologischen Standpunkt her genähert und war überrascht und befriedigt, festzustellen, wie sich meine eigenen, noch tastenden Versuche der Konstruktion sich selbst steuernder elektronischer Maschinen auf die gleiche Konzeption hinzubewegen scheinen wie jene nicht nach neurophysiologischen Prinzipien konstruierten anderen Maschinen. Für mich lag der durchschlagendste, diesen ganzen Entwicklungen gemeinsame Gedanke darin, dass die Leistungen und Verhaltensweisen eines, wie man sagen könnte, intelligenten Mechanismus, ob nun aus Fleisch oder aus Metall, viel mehr statistisch als logisch determiniert sind. Dies deutet darauf hin, dass logisches Denken einen Spezialfall statistischer Reflexion darstellt. Man kann beim Studium der Beziehungen zwischen Hirngeschehen und geistigen Prozessen sehr wertvolle Informationen über die Aktivität einzelner Ganglien gewinnen, während andere Forscher die ungeheure Vielfalt der elementaren Hirnprozesse, entsprechend den Molekularprozessen innerhalb eines Gehirns, statistisch untersuchen. Zum Unglück für uns Physiologen sind die Beziehungen zwischen den Nervenzellen viel weniger scharf abgegrenzt, als dies bei den mechanischen oder elektrischen Kräften zwischen Körpern der Fall ist. So kann zum Beispiel die Beziehung reziprok sein oder auch nicht. Mit anderen Worten, wir haben innerhalb des Gehirns das Vorhandensein vieler nichtlinearer Operatoren hinzunehmen, so als ob Astronomen gelegentlich die Existenz nur einseitig wirkender Gravitationsfelder einräumen müssten. Dies erhöht die Kompliziertheit unseres Problems in folgender Weise. Wenn wir nur zwei Elemente, etwa die Nervenzellen A und B, berücksichtigen, gelangen wir zu folgenden möglichen Situationen. Erstens, keine von beiden ist aktiv. Zweitens, A allein ist aktiv. Drittens, B allein ist aktiv. Viertens, A und B sind unabhängig voneinander aktiv. Fünftens, A aktiviert B. Sechstens, B aktiviert A. Siebtens, A aktiviert B und wird dann wiederum von B aktiviert. Zwei Elemente besitzen also sieben mögliche Modi des Verhaltens, sogar unter der Voraussetzung, dass wir nur eine Alles-oder-Nichts-Kommunikation annehmen. Wenn, wie das beim Nervensystem viel öfter der Fall ist, die Elemente untereinander durch ein System von Modulationen der Frequenzen bioelektrischer Hirnprozesse verbunden sind, dann wächst die Zahl der Freiheitsgrade für den Einzelvorgang. Ein derartiges, einzelnes, binäres System lässt sich leicht in einem mechanischen Modell verkörpern und mit rudimentären Rezeptoren und Effektoren ausstatten. Diese vor 7 Jahren zum ersten Mal konstruierten Modelle zeigen die erwartete Mannigfaltigkeit von Verhaltensmustern, insbesondere wenn man den Elementen die Bildung von Rückkopplungskreisen ermöglicht und wenn man sie mit irgendeinem spontanen Aktivitätserzeuger, wie etwa einer Lärmquelle oder einer optischen Zelle, verbindet. Solche Maschinen demonstrieren bis ins Einzelne die allgemeine Geltung der These, nach der zweckgerechtes, unterscheidendes und sogar selbstbewusstes Verhalten an sehr einfachen Systemen beobachtet werden kann, wenn sie ihr künftiges Verhalten nach den Ergebnissen ihres aktuellen Verhaltens steuern. Bringt man nun zwei oder mehr Modelle dieser Art zusammen, so treten sogar einfache soziale Beziehungen auf, die in Andeutung kooperative oder rivalisierende Züge aufweisen. Gleichfalls interessant ist die Verstärkung der gewissermaßen persönlichen Eigenschaften, selbst bei diesen einfachen Automaten, die sich durch die Wechselwirkung zwischen der eigenen Organisation und den Ereignissen in der Umgebung herausbildet. Dieser kurze Abriss eines durch die Anwendung kybernetischer Methoden auf das Problem von Gehirn und Geistestätigkeit ermöglichten Verfahrens macht unmittelbar deutlich, auf wie einfache und nützliche Weise die Definierung eines Problems neues Licht auf andere Probleme werfen kann. Um die Analogie zwischen den einfachsten Reflexeigenschaften des Nervensystems und dem Verhalten synthetisch-mechanischer Verhaltensautomaten richtig zu würdigen,
musste man sich weiterhin darüber klar werden, wie das Verhalten individueller, sich selbst steuernder Systeme durch Aggregation verschiedener Einzelner zu einer Art Vergesellschaftung modifiziert wird. Da in diesem Fall jedes Einzelwesen nur eine geringe Anzahl von Komponenten aufwies und sich infolgedessen die Mannigfaltigkeiten des individuellen Verhaltens leicht voraussagen ließen, konnte man die durch soziale Aggregation hervorgerufenen Erweiterungen oder Einengungen des Verhaltens unzweideutig bestimmen. Dabei war eine der ersten verblüffenden Beobachtungen die, dass sich die Intensität und Varietät des spezifisch sozialen Verhaltens dieser Maschinen wegen des Vorhandenseins nicht-linearer Operatoren auf jeder Stufe, physiologisch ausgedrückt die Tatsache, dass Rezeptoren, zentrales Nervensystem und Effektoren sämtlich Schwellenmechanismen sind, als außerordentlich intensives Sich-Zusammendrängen darstellt. Bei diesen Geschöpfen bezieht sich das wesentlich positive, reflexive Verhalten auf Lichtsignale. Auch wenn keine Schwellen vorhanden waren, bestand die Wirkung des einen Geschöpfes auf das andere wenigstens in der umgekehrten Funktion des Quadrats der Entfernung zwischen beiden. Insofern als ihr Verhalten auf Wechselwirkung beruht, würde sich der Effekt der Entfernung sogar noch mehr auswirken, wenn die Beziehung nur in einer Richtung Informationsübermittlung gestattet. Unterhalb einer bestimmten Intensität von aufgenommenem Licht aber ist das rezeptive Organ völlig unempfindlich. Dadurch wird die Wechselwirkung auf eine definitive Maximaldistanz zwischen zwei Einzelwesen beschränkt. Bei der aus Kompression resultierenden Aggregation findet sich eine Tendenz zur Bildung kooperierender Ansammlungen. Es lassen sich sogar an diesen sehr einfachen Modellen spezifische Erfolge einer solchen kooperierenden Organisation beobachten. Lässt man zum Beispiel innerhalb eines umzäunten Raumes eine Lücke, durch die die Bewegung der Einzelwesen zwingend bestimmt wird, dann hat die so erzwungene gegenseitige Anreizung gelegentlich eine Einwilligung in die vorübergehende Führerschaft des Einzelwesens zur Folge, das die Lücke als erstes findet. Dieses versucht, einen Ausweg aus dem Engpass durch ein selbstgesteuertes Verhalten gemäß den Regeln von Versuch und Irrtum zu finden. Man hat auch beobachtet, dass der Anführer dieser erfolgreichen Eskapade sich manchmal gegenüber der Anziehungskraft der anderen als besonders unempfänglich erweist. Und hier kann man nun ohne Schwierigkeiten sehen, dass diejenige Individualität, die innerhalb der Gemeinschaft gewöhnlich am wenigsten auf die anderen reagiert, wahrscheinlich die Führung übernehmen wird. Denn die anderen können zwar auf diese defekte Individualität reagieren, sie selbst aber ist gegenüber den anderen unempfänglich. Eine Erweiterung und Anwendung dieses Prinzips der Modellhypothese auf das Problem der langfristigen Anpassung oder des Lernens hat ebenfalls gute Resultate gezeitigt. Die Konvergenz der mathematischen, physikalischen und physiologischen Disziplinen auf diesem Gebiet ist offenkundig, zumal die Betrachtung des assoziativen Lernens von einem statistischen Denkansatz aus dazu beiträgt, viele der mannigfachen, die praktische Psychophysiologie und ihre Entwicklung behindernden Unklarheiten und Widersprüche aufzulösen. Der Vergleich zwischen der Pawlowschen Experimentalsituation und den Erfahrungen aus dem wirklichen Leben entspricht dem zwischen einer binären Informationsübermittlung über einen idealen, störungsfreien Informationskanal und dem semantischen Zeichenverkehr innerhalb einer realen, störungsbelasteten Kommunikationssituation. Diese Auffassung von geistiger Tätigkeit sieht, kurz gesagt, das Gehirn auch als einen Einschätzungsmechanismus möglicher Umstände, der in jeder Situation unbeirrt die Chancen zugunsten einer Koppelung von signifikanten Vorgängen abschätzt. Wiederum gibt es hier einen breiten Spielraum individueller Variationen, da nicht nur das jeweilige Bedeutungskriterium, sondern auch die jeweilige Methode, in der Beobachtungen aussortiert oder projiziert werden, außerordentlich vielfältig sein kann. Eine interessante Frage ist, ob sich innerhalb des menschlichen Vergesellschaftungsprozesses irgendein präzises Analogon zum zerebralen Prozess des assoziativen Lernens findet. Das kann man klar beantworten. Die fast universale Leidenschaft des Menschen für das Glücksspiel ist die soziale Darstellung dieses Mechanismus. Zweifellos ist das Glücksspiel wesentlich und ausschließlich ein soziales Phänomen. Es ist sehr einfach, solch einen Vorgang beim mechanischen Analogon des Lernens als Berechnung möglicherweise eintretender Umstände zu demonstrieren. Das oben erwähnte Modell wird meist so eingestellt, dass eine rein zufällige Assoziation unter normalen Bedingungen nur bei einem unter 1000 Versuchen auftritt. Tritt jedoch ein derartiger Zwischenfall auf, dann kann der Apparat nicht zwischen dieser zufälligen und einer wirklich bedeutungsvollen Assoziation unterscheiden und wird daher die Information über einen rein zufälligen Zusammenhang genauso detailliert wie jede andere speichern. Eine in dieser Form gespeicherte Information aber ist wertlos, wenn sie nicht zu irgendeiner anderen, zufälligen Erscheinung in Beziehung tritt, was innerhalb des einfachen Systems dieses speziellen Modells wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Bei einem komplizierteren elektronischen Apparat aber, der tausende von möglichen Zusammenhängen in sich aufnehmen kann, besteht die sichere Chance, dass in jedem Augenblick eine Anzahl zufälliger und illusionärer Assoziationen im Register der Maschine steckt. Derartige gespeicherte Informationen haben meist nur einen gemeinsamen Wesenszug. Sie sind nicht verifizierbar. Hier zeigt sich klar, dass aus einem solchen Vorrat von nicht verifizierbaren Assoziationen ohne Mühe ein unechtes System von Mythen und Legenden aufgebaut werden kann. Und diese Analogie empfiehlt uns, den großen Einfluss des Aberglaubens und die Bedeutung des Märchens direkt zur Komplexität des betreffenden Systems und zur Geschwindigkeit, mit der eine praktische Verifizierung erreicht werden kann, in Beziehung zu setzen. Wiederum ist hier die Anwendung dieses allgemeinen Prinzips auf die reale Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft menschlicher Sozialsysteme ein leicht vollziehbarer und vielleicht nicht ganz gewinnloser Schritt. Als Physiologe hatte ich mich mit der Annahme zufrieden gegeben, dass alle Individuen der gleichen animalischen Spezies unter ähnlichen Bedingungen sich ähnlich verhalten. Und es war ein ziemlicher Schock für mich, als ich vor 25 Jahren herausfand, wie idiosynkratisch sich die Hirnaktivität selbst in der rohen Formelsprache unserer ersten elektroenzephalographischen Aufzeichnungen erwies. Noch erregender war es, als wir vor kurzem feststellten, dass sich der soziale Aspekt menschlichen Verhaltens auch in den elektrischen Charakteristika des Gehirns widerspiegelt. Beim gegenwärtigen Stand der Forschung sehen wir Schwierigkeiten darin, die Hirnphysiologie von mehr als zwei Menschen auf einmal zu untersuchen. Wir stehen eben immer noch bei dem Zwei-Körper-Problem. Und eine der atemberaubendsten Aussichten für die Zukunft liegt in der möglichen Entwicklung eines Verfahrens zur Erforschung größerer Populationen im Sinne der objektiven Veränderungen der Hirnfunktionen, die den wechselseitigen Austausch von Ideen und Neigungen begleiten. Eine letzte Frage soll noch aufgeworfen werden. Sind wir in der Lage, aufgrund kybernetischer Bestimmungen die wesentlichen Komponenten lebender Mechanismen zu erkennen? So gestellt ist die Frage zu vage, um vernünftig beantwortet werden zu können. Aber ich kann ein Beispiel für das Problem geben, das mich beschäftigt. Ich sagte schon, dass wir Lerntheorien entwickelt und sie in mechanischen, elektronisch sich selbst steuernden Apparaten realisiert haben. Und ich bin der Meinung, dass generell der ganze Begriff des Lernens das interessanteste und fruchtbarste Forschungsgebiet für die Entwicklung der Kybernetik ist. Nun scheinen mir einige dieser Modelle zu zeigen, dass es irgendetwas wesentlich Lebendiges in einem Mechanismus gibt, wodurch Folgendes verbürgt wäre: Je öfter sich ein Vorfall ereignet, umso wahrscheinlicher wird dieser Vorfall künftig auftreten. Aber das erscheint mir widersinnig. Auf welche Weise unterschiede sich dann ein solcher Mechanismus von einem Flussbett, in das jeder Sturm tiefere Kanäle gräbt, oder von einem Schuh, der mit jedem Tragen bequemer sitzt? Derartige Prozesse haben meiner Ansicht nach mit Lernen nichts zu tun. Und die Konstruktion komplizierter Modelle, die das enthüllen, beweist eigentlich nur, dass man aus Bergen Maulwurfshügel machen kann. Wenn wir definitiv feststellen können, dass Leistungsverbesserungen, bessere Übereinstimmung von innerer Struktur und äußeren Umständen nur ein spezieller Fall des allgemeinen Vorganges des sich Abschleifens und sich Ausleierns sind, den man bei so vielen nicht lebendigen Systemen beobachten kann, dann können wir klarere Grundlagen schaffen für eine befriedigendere Erklärung jener Anpassungsmechanismen, die man nur bei lebenden Wesen, in Sozialsystemen und bei denjenigen Apparaten findet, die infolge ihrer Konstruktion unterscheiden können zwischen bedeutungsvollen Beziehungen und zufälligen Kopplungen von Ereignissen. Im Englischen wird in diesem Zusammenhang das Wort Pattern, Muster, sehr viel gebraucht. Es ruft eine Menge Verwirrung hervor und hat in vielen anderen Sprachen kein entsprechendes Gegenstück. Ich schlage vor, dass wir als Pattern die Beziehung zwischen denjenigen Vorgängen bezeichnen, die einen Lernmechanismus in Gang setzen. Infolgedessen wird ein lernender Mechanismus keine Reaktion zeigen, wenn er ein bloß zufälliges Eingabesignal erhält. Wir können also meine Frage in folgender Form wiederholen: Wie lauten die genauen Bestimmungen für ein Übermittlungssystem, innerhalb dessen eine informationslose Eingabe ein Nullresultat hervorruft und dieses Nullresultat eine Funktion der Unwahrscheinlichkeit des Auftretens dieses Eingabesignals darstellt? Die Lösung wird wohl darin zu sehen sein, die Eingabe als von zwei oder noch mehr Quellen ausgesendet aufzufassen. Und wenn wir nunmehr der Ansicht sind, wir müssten die kybernetische Bestimmung lebender Mechanismen in einen Rahmen fassen, dann sollten wir nicht so sehr in Betracht ziehen, wie viele Ziele erreicht werden, sondern vielmehr, wie entschieden werden kann, welche Ziele des Erreichens wert sind.
Kybernetische Modelle des menschlichen Hirns. Ein verlesenes Manuskript von Professor William Walter, USA. Morgen setzen wir im Hörsaal das Thema Kybernetik fort.